Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Nervosität in Norwegen. Wegen eines herrenlosen Koffers wird der Hauptbahnhof von Oslo geräumt und dann Entwarnung gegeben. Hoffnung für Patienten. Unter dem Kostendruck rücken Spitäler und Reha-Kliniken näher zusammen, was alle weniger kosten soll. Wirtschaftsboom in Tunesien, aber anders als erhofft. Statt dem Tourismus florieren Schwarzhandel und Schmuggel. Und um 13 Uhr Wendepunkte. Heute der Sommer, in dem in Bern für viele die Moral den Bach abging, als die Frauen reihenweise ihr Bikini-Oberteil ablegten im Arebad Marzili unter dem Bundeshaus 1978. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic. Und mit den Nachrichten Georg auf der Mauer.
In der norwegischen Hauptstadt Oslo hat die Polizei den Bahnhof wieder freigegeben, der am Morgen wegen eines verdächtigen Koffers zum Teil evakuiert worden war. Das berichtet die Nachrichtenagentur NTB. Derweil gehen die Ermittlungen im Zusammenhang mit den Attentaten in der Osloer Innenstadt und auf der Insel Utøya weiter. Die Polizei will unter anderem herausfinden, ob der Attentäter nicht doch Helfer hatte. Der Pistolenclub, bei dem der 32-Jährige aktiv war, schreibt auf seiner Webseite, der Mann habe sich beim Schießtraining nie politisch geäußert. Das Bundesgericht hat einen Grundsatzentscheid gefällt zur Liberalisierung des Strommarktes. Die Richter in Lausanne entschieden, dass alle Grosskunden von Stromfirmen frei wählen dürfen, bei wem sie Strom beziehen wollen, vom freien Markt oder vom regionalen Grundversorger. Und zwar auch dann, wenn sie vor der Liberalisierung bei anderen Konzernen Strom bezogen hatten. Das Energiedepartement UWEC vertrat den Standpunkt, wer als Grosskunde einmal im freien Markt Strom bezogen habe, dürfe nicht zurück zum regulierten und derzeit günstigeren Strom der regionalen Grundversorger. Im konkreten Fall, den das Bundesgericht zu beurteilen hatte, ging es um die Stahl Gerlafingen AG und die Grundversorgerin AEK. Stahl Gerlafingen darf nun über die regionale Grundversorgung Strom beziehen. Zwei Schweizer Chemieunternehmen haben heute ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht und beide leiden unter dem starken Franken. Bei der Baselbieter Clariant wuchs der Reingewinn zwar innerhalb Jahresfrist von 35 auf 160 Millionen Franken. Allerdings wäre der Gewinn noch deutlich höher ausgefallen, hätte der Franken nicht so stark zugelegt. An der Börse hat die Clariant-Aktie am Vormittag an Wert verloren. Beim Walliser Lonza-Konzern entwickelte sich der Halbjahresgewinn gar rückläufig. Dieser betrug noch 97 Millionen Franken im Vergleich zu 135 Millionen im Vorjahr. Die PostFinance hat im ersten Halbjahr 2011 den Gewinn erneut gesteigert um knapp 20% auf 327 Millionen Franken. Auch bei den verwalteten Kundenvermögen habe man zulegen können, schreibt der Finanzdienstleister der Post. Insgesamt belaufen sich die Kundenvermögen nun auf 90 Milliarden Franken. Vor Jahresfrist waren es noch 82 Milliarden. Erneut habe man die Zahl der Angestellten erhöht, heißt es weiter. Der Simplon-Bahntunnel ist beim Brand Anfang Juni stärker beschädigt worden als zuerst angenommen, das schreibt die SBB. Die Untersuchung habe gezeigt, dass der Naturstein am Tunnelgewölbe auf einer Länge von etwa 300 Metern beschädigt worden sei. Zum Teil sei eine 20 cm dicke Schicht abgebrochen. Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember setzt die SBB den beschädigten Abschnitt wieder instand. Kostenpunkt rund 12 Millionen Franken. Großbritannien hat alle Angehörigen der libyschen Botschaft aufgefordert, das Land zu verlassen. Ein Sprecher des Außenministeriums in London sagte, man habe dem libyschen Geschäftsträger mitgeteilt, dass er und sein Personal nicht länger in Großbritannien erwünscht seien. Bereits im März war der libysche Botschafter ausgewiesen worden. Am letzten Freitag hat die britische Botschaft in Tripolis ihre Geschäftstätigkeit eingestellt. In Afghanistan ist erneut ein prominenter Politiker von einem Selbstmordattentäter getötet worden. Beim jüngsten Attentat wurde der Stadtpräsident von Kandahar ermordet, der wichtigsten Stadt im Süden des Landes. Der Attentäter habe den Sprengsatz in der Nähe des Büros des Stadtpräsidenten gezündet. Dabei kam auch noch eine weitere Person ums Leben, wie die Behörden mitteilten. Vor 14 Tagen war der Bruder von Präsident Karzai ermordet worden. In Südkorea sind bei zwei Erdrutschen 17 Menschen ums Leben gekommen. Laut den Behörden werden noch mindestens 3 Menschen vermisst. Die beiden Unglücke ereigneten sich im Norden des Landes. Dort regnet es seit Montag heftig. Die Meteorologen sagen für die kommenden Tage weitere starke Niederschläge voraus.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten zu Norwegen, wo die linke Arbeiterpartei nach den Attentaten von Neumitgliedern überrannt wird. Dann Zwangsheiraten. Für Ausländerinnen in der Schweiz, besonders in der Ferienzeit, ein brennendes Thema.
Die Menschenwürde geht kaputt. Ganz allgemein zerstört Zwangsheirat das Leben vieler, vor allem junger Menschen.
Zwangsheirat, wenn die Ferien in der Heimat zum Albtraum werden. Und wenn aus der Firmengründung ein Albtraum wird, die Reportage aus Weißrussland. Um 13 Uhr Wendepunkte. Als es geschah, war die Aufregung riesig. Das Phänomen war weltweites Medienthema und Rätsel im nationalen Radioquiz.
Könnte man das, was dort passiert ist, an meinen eigenen Sachen festmachen?
Ja, können, aber ich muss Nein sagen.
In Bern am Aare-Strand schien die Moral definitiv baden zu gehen. Letztlich war es ein Sturm im Aare-Wasserglas. In der Rückblende mit hohem Unterhaltungswert. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.962 Punkten minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.1601 gehandelt, der Dollar zu 80,18 Rappen. Die Wetterprognose. In der ganzen Schweiz ist es am Nachmittag wechselhaft mit vielen dicken Wolken und nur noch wenigen Aufhellungen. Dabei fällt vielerorts Regen, ganz vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen rund 22 Grad. Am Donnerstag und Freitag geht es wechselhaft weiter mit Wolkenschauern oder Gewittern und sonnigen Abschnitten. Am Freitag ist es deutlich sonniger als am Donnerstag. Die Temperaturen liegen im Norden um 22 und im Süden um 25 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr im Tessin auf der A2 Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo, 3 Kilometer Stau. Richtung Süden zwischen Wassen und Göschnen, stockender Verkehr. In der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne, vor dem Glion-Tunnel Stau wegen einer Baustelle.
Schon wieder Bombenalarm in der norwegischen Hauptstadt. Am Morgen wurde der Hauptbahnhof von Oslo evakuiert, nachdem ein herrenloser Koffer entdeckt worden war. Der Zug- und Busverkehr wurden vorläufig eingestellt. Inzwischen ist klar, dass im herrenlosen Koffer kein Sprengstoff war. Ich fragte den Skandinavien-Korrespondenten der Frankfurter Rundschau und des ORF, Hannes Gammelschek, zeigt der Vorfall mit dem Koffer, dass Polizei und Bevölkerung in Norwegen sehr nervös sind?
Ja, das zeigt er natürlich. Man würde einen herrenlosen Koffer auch in einer anderen Lage natürlich nicht einfach stehen lassen, sondern man würde Acht geben, dass da nichts Gefährliches drinnen ist. Aber im Augenblick denkt jeder sofort, da könnte wieder eine Bombe sein. Es herrscht in Norwegen weiterhin große Angst vor Trittbrettfahrern, vor Nachahmern oder auch vor Rächern, die also sich für das rächen wollen, was Anders Breivik getan hat. In diesem Fall war es harmlos. Der Koffer wurde entdeckt, weil ihn ein 20-jähriger Mann in einen Bus gestellt hat und dann selbst wieder ausstieg. Daraufhin wurde der Bahnhof abgesperrt. Nach 2 Stunden kam die Entwarnung. Der Koffer enthielt nur Kleider und Toiletteartikel. Man hat den 20-Jährigen auch gefunden. Und es ist also in diesem Fall nichts Gefährliches gewesen. Aber es zeigt natürlich die Nervosität, die weiterhin in Oslo herrscht.
Offenbar fahndet die norwegische Polizei nun auch nach einem gefährlichen Bewunderer des rechtsradikalen Attentäters. Was wissen Sie darüber?
Ja, auch in diesem Fall ist inzwischen Entwarnung gegeben, und zwar doppelte Entwarnung. Einerseits ist der 42-jährige Mann festgenommen worden. Er wurde gesucht, weil er verurteilt war und bekannt dafür war, dass er Drohungen gegenüber Polizei und anderen Beamten ausgestoßen hat. Er war gestern zu einem Gespräch bei der Kriminalvorsorge und ist dann verschwunden, obwohl er eigentlich verhaftet werden sollte. Es gab einen internen Fahndungsbefehl der Polizei. Und es war nur ein Fehler, dass dieser interne Fahndungsbefehl an die Öffentlichkeit kam. Die Polizei unterstrich sehr schnell, dass dieser Mann nichts mit Breivik zu tun hat, auch wenn er sehr wirre Ansichten hat, die vielleicht in die gleiche Richtung gehen können. Sie unterstrich, dass keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestanden hätte, und inzwischen ist er auch wieder in Polizeiverwahrsam.
Diese neuerlichen Alarme und Drohungen erschüttern die nicht langsam die Bevölkerung, die sich zu einer offenen Gesellschaft bekannt hat?
Nun, es gab nach dem Attentat natürlich den großen Schock, aber inzwischen hat sich doch der Wille, dass man diese offene Gesellschaft behalten will, so stark durchgesetzt, hat sich so massiv manifestiert in all den Kundgebungen, die es seither gegeben hat. Oslo ist immer noch ein Blumenmeer nach den Demonstrationen vom Montagabend, wo 200.000 Menschen mit Blumen auf die Straße gekommen sind. In diesem Zusammenhang gibt es natürlich noch diese Angst, diese Furcht vor weiteren Attentaten, aber auch die ganz klare Überzeugung, nein, unsere offene Gesellschaft, die wollen wir bewahren.
Haben denn Politiker schon gesagt, wie sie diese offene Gesellschaft ganz konkret verteidigen wollen?
Nun, konkrete Schritte, das ist natürlich schwierig. Und auch Ministerpräsident Stoltenberg hat gesagt, man solle sich vor allzu klaren Aussagen hüten, solange man noch ein Land in Trauer sei. Aber dieses Bekenntnis zur offenen Gesellschaft, das spiegelt sich bereits wieder. Einer der Gründe, warum Breivik diese Attentate durchgeführt hat, war ja, er wollte die Sozialdemokraten in ihrer Rekrutierung neuer Mitglieder hindern. Es hat genau das Gegenteil, ist jetzt eingetroffen. Alle norwegischen Parteien erklären, dass sie viele neue Mitglieder bekommen haben. Eine 93-jährige Frau hat gestern gesagt, jetzt tritt sie auch der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei ein. Die Partei Jugend in allen Fraktionen hat großen Zulauf bekommen. Das zeigt, das Volk will sich engagieren und das wird auch bei den Wahlen, bei den Kommunalwahlen im September abzulesen sein. Da ist normalerweise die Wahlbeteiligung immer ziemlich schwach. Diesmal werden die Leute zur Wahl gehen, da sind sich alle sicher.
Soweit die Einschätzungen des Skandinavien-Korrespondenten der Frankfurter Rundschau und des ORF, Hannes Kamilschek. Es gilt ernst für die Spitäler ab nächstem Jahr. Ab dann gelten die sogenannten Fallpauschalen. Dank ihnen wissen Patienten, in welchem Spital sie welche Operation zu welchem Preis erhalten. Das soll die Konkurrenz unter den Spitälern fördern. Und diese reagieren. Unter dem Kostendruck rücken die Spitäler immer enger mit den Reha-Kliniken zusammen. Das könnte Vorteile für alle bringen, die Patienten, die Spitäler und die Reha-Kliniken. Thomas Zuberbühler.
Auf das Spital folgt die Reha, sprich auf die Operation folgt der Wiederaufbau. Nach dem Hüftbruch zum Beispiel muss man wieder lernen, sicher zu gehen. Dieser Übertritt vom Spital in die Reha bedeutete für den Patienten bis anhin neuer Ort, neue Ärzte und neue Untersuchungen. Das ändere sich nun, sagt Erwin Karicet, Direktor des Zürcher Triemli-Spitals.
Wir haben jetzt geplant, dass inskünftig die Ärztinnen und Ärzte einer Reha-Klinik zu uns ins Spital kommen. Sie schauen also den Patienten zusammen mit uns an. Das heißt, wir diskutieren die Lage zusammen und beurteilen dann den Patienten von Angesicht zu Angesicht. Und bis anhin lief das so, wir haben einen Rapport geschrieben und es wurde eine Überweisung losgeschickt und dann wurde quasi zuerst über das Papier entschieden.
Das Triemli-Spital startet diesen Herbst eine enge Zusammenarbeit mit der aargauischen Reha-Klinik, der grössten Schweizer Reha-Klinik-Gruppe. Ähnliche Partnerschaften zwischen Spitälern und Reha-Kliniken bestehen auch in Baden, Glarus, Zollikerberg oder Münsterlingen. Interesse hat auch das Unispital Zürich bekundet. Die engere Zusammenarbeit hat zum Ziel, die Schnittstelle zwischen Spital und Reha besser zu koordinieren. Mit Blick auf die nahenden Fallpauschalen und den zu erwartenden Kostendruck mache das Sinn, sagt Gesundheitsökonom Heinz Locher.
Der Vorteil liegt nun darin, dass ein durchgehender Behandlungsprozess von der Akutphase in die Rehabilitationsphase möglich ist. Das ist mal im Interesse des Patienten, gewährleistet aber auch eine bessere Qualität, weil gemeinsame Vorgehensweisen abgestimmt sind. Und es ist sichergestellt, dass der optimale Zeitpunkt des Übergangs vom Akutspital in die Rehabilitationsphase möglich ist, weil man das gegenseitig abgesprochen hat.
Die Spitäler und Reha-Kliniken kommen sich bei dieser Zusammenarbeit auch geografisch immer näher, wie beispielsweise in Glarus, wo sich die Reha-Klinik im 8. Stock des Kantonsspitals eingerichtet hat. Judith Meyer, Geschäftsführerin von Reha-Klinik.
Im Kantonsspital Glarus benutzen wir das Labor des Kantonsspitals, das Röntgen, all die diagnostischen Möglichkeiten. Wir teilen uns Arztdienste, also dass ein Hintergrundarzt für beide Kliniken zuständig ist.
So sparen die Reha-Klinik und das Spital an Kosten. Das ist nötig, denn ab nächstem Jahr werden die Spitäler für ihre Leistung am Patienten neu mit einer fixen Pauschale, einer sogenannten Fallpauschale, entschädigt. Effizientere Prozesse seien deshalb wichtig, sagt Erwin Karicet vom Zürcher Triemli-Spital.
Also wenn der Patient weniger lang warten muss auf einen Platz in der Rehabilitation oder während der Behandlung weniger lang auf eine Untersuchung wartet oder es weniger Doppeluntersuchungen gibt, dann ist das betriebswirtschaftlich, aber sicher auch volkswirtschaftlich sinnvoll.
Ob die Gesundheitskosten dank dieser engeren Zusammenarbeit von Reha-Kliniken und Spitälern wirklich sinken, das wagt Gesundheitsökonom Hans Locher nicht vorherzusagen. Doch
tendenziell wird sich das positiv, sicher nicht negativ auf die Kosten auswirken.
Das ist in Zeiten explodierender Gesundheitskosten eine willkommene Prognose.
Der Brand im Simplon-Tunnel vor Pfingsten stellt die SBB also vor größere Probleme als erwartet. Aufwendige Reparaturarbeiten müssen in den nächsten Monaten erledigt werden. Oliver Washington.
Es war am Freitag vor Pfingsten. Ein Güterzug geriet im Simplon-Tunnel in Brand. 10 Wagen brannten dabei vollständig aus. Das führte zu Temperaturen von bis zu 800 Grad. Und diese enorm heißen Temperaturen haben den Tunnel stärker beschädigt als angenommen. Das sagt SBB-Sprecherin Lea Meyer.
Wir haben sogenannte Abplatzungen vorgefunden. Das heißt, dass das Gewölbe teilweise aufgebrochen wurde bis zu einer Tiefe von 20 cm.
Die SBB versichert, dass die Tragfähigkeit des Gewölbes nicht beschädigt wurde. Noch unklar aber ist, warum der Güterzug überhaupt zu brennen begonnen hat. Hier laufen die Abklärungen noch. Die Reparaturarbeiten kosten gemäß SBB rund 12 Millionen Franken und sollten bis zum Fahrplanwechsel im Dezember abgeschlossen sein. Die SBB verknüpft diese Arbeiten nun mit einer bereits längerfristig geplanten Gesamtsanierung des Tunnels. Das sind Maßnahmen zur Verbesserung der Tunnelsicherheit oder auch der Entwässerung, wie Lea Meyer erklärt. Diese Gesamtsanierung dauert bis 2014 und bis dann verkehren die Züge nur eingeschränkt durch den Simplon-Tunnel. Das betrifft vor allem den Güterverkehr und einzelne Züge des regionalen Personenverkehrs, während die Eurocity-Züge Genf-Mailand und Basel-Mailand normal fahren.
13 Minuten vor 13 Uhr, Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS am Mittag. Sommerzeit ist Ferienzeit. Für viele junge Kosovarinnen, Tamilinnen oder Türkinnen ist es auch eine Zeit der Angst. Ihre Familie könnte den Verwandtenbesuch in der alten Heimat nutzen, um für sie eine Heirat zu arrangieren, eine Zwangsheirat. Heute bereits dürfen in der Schweiz mehrere tausend Frauen, aber auch Männer, gefangen in Zwangsehen leben. Zur Ferienzeit werden die Beratungsstellen von jungen Menschen überrannt, denen dasselbe Schicksal droht. Dominik Meyer berichtet.
Zum Beispiel der Fall einer 23-jährigen Türkin. Die Sommerferien kamen näher und näher. Sie spürte, in der Türkei droht eine Zwangsheirat. Die junge Frau wandte sich an Anu Sivaganesan und ihr Beraterteam bei zwangsheirat.ch.
Sie hatte panische Angst vor den Ferien, weil sie fürchten musste, dort zwangsverheiratet zu werden. Und langsam wurde es alles kontrolliert bei ihr zu Hause. Irgendwie hatte sie schon die Ahnung, ja, es geht in diese Richtung.
Immer vor den Sommerferien steigt bei zwangsheirat.ch die Zahl solcher Hilferufe. Auch beim Mädchenhaus Zürich. Es melden sich Mädchen und junge Frauen aus dem Balkan, der Türkei oder Sri Lanka. Die Eltern würden eine Heirat häufig dann einfädeln, wenn sie erfahren, dass die Tochter einen Schweizer Freund habe, sagt Karin Eberhardt, die Co-Leiterin des Mädchenhauses. Die Tochter soll einen Mann aus der Heimat heiraten.
Da steht oft auch so die Ehre der ganzen Familie im Vordergrund. Wenn es dann den Eltern nicht gelingt, in Anführungszeichen diese Ehre zu bewahren, dann stehen sie halt auch schlecht da.
Ein verhängnisvoller Ehrbegriff oder in anderen Fällen auch Kalkül. Die Tochter soll einen Bekannten heiraten, damit dieser ein Aufenthaltsrecht für die Schweiz erhält. Anu Sivaganesan und ihr Team von zwangsheirat.ch greifen jetzt in der Ferienzeit zu Tricks, um zu verhindern, dass hilfesuchende junge Frauen mit der Familie in die Heimat reisen müssen. Die Chefin oder der Lehrmeister werden ins Vertrauen gezogen, sie sollen die Ferien streichen.
Und hier helfen dann auch die Lehrmeister oft, also sie bieten dazu meistens Hand. Wichtig ist, dass sie Zeit gewinnen können.
Zeit für die jungen Frauen, um für ihr Recht auf Selbstbestimmung zu kämpfen. Dabei kommt in vielen Fällen die Badener Anwältin Yvonne Meyer zum Zug. Bei ihr suchen Mädchen und junge Frauen Hilfe, die unter massivem Druck stehen.
Ich habe das auch erlebt, dass eine Mutter von einem Opfer mit Selbstmord gedroht hätte, wenn sie jetzt nicht diesen Mann heiraten würde.
Die Anwältin versucht in Extremfällen, den Eltern die Obhut zu entziehen, die Tochter an einem sicheren Ort unterzubringen. Wenn eine junge Frau bereits volljährig ist, bemüht sie sich vor Gericht um eine Kontaktsperre, damit Eltern ihre Tochter nicht mehr kontaktieren dürfen.
Meistens ist es schon so, dass das Opfer längerfristig fernbleibt von der Familiengemeinschaft. Kehrt das Opfer wieder in die Familiengemeinschaft zurück, dann besteht halt weiterhin immer noch das Risiko, dass ein, zwei Jahre später halt das Opfer wieder an derselben Stelle ist. Das habe ich auch feststellen müssen.
Allmählich wächst in der Schweiz das Bewusstsein für das Problem. Jemanden zur Heirat zu zwingen, ist heute bereits strafbar. Der Bundesrat will nun aber die Maximalstrafe von 3 auf 5 Jahre erhöhen. Auch sollen Zivilstandsbeamte Verdachtsfälle zwingend melden müssen und Opfer sollen einen besseren Schutz erhalten. Das Parlament wird über diese Massnahmen entscheiden. Diese sei nötig, sagen Expertinnen. Doch es ändert nichts daran. Opfer stehen vor der Wahl, eine Heirat akzeptieren oder kämpfen. Und das heißt fast immer, alle Verbindungen zur Familie abbrechen. Eine brutale Wahl, sagt Karin Eberhardt vom Mädchenhaus Zürich.
Die schwanken zwischen, ich gehe wieder zurück zur Familie, ich liebe ja eigentlich meine Eltern, und zwischen dem Gefühl, nein, ich kann diesen Weg nicht gehen, ich will ein selbstbestimmtes Leben führen.
Der jungen Türkin, die vor den Sommerferien Hilfe suchte bei zwangsheirat.ch, steht diese Wahl noch bevor. Dank einer eilig organisierten Weiterbildung über die Sommermonate hat sie aber die gefährliche Reise in die Türkei vermeiden können.
Seit der Jasmin-Revolution und dem Ausbruch des libyschen Bürgerkriegs häufen sich in Tunesien die Klagen über die Wirtschaftslage. Der Tourismus kriselt und die Arbeitslosigkeit ist rasant gestiegen. Dass das Land aber gleichzeitig auch einen kleinen Boom erlebt, geht dabei unter. Denn viele Tunesier machen dank der Kriegswirren im Nachbarland Libyen gute Geschäfte. Sie liefern Waren nach Libyen und nicht etwa nur Nahrungsmittel. Alexander Gschwind.
An den Grenzübergängen von Ras Jadir und Triba stauen sich endlose Lastwagenkolonnen beidseits des Schlagbaumes. Die Fahrzeuge aus Richtung Libyen sind meist leer, jene in der Gegenrichtung dafür umso schwerer beladen. Vieles wird auch in diskreten Lieferwagen über Wüstenpisten transportiert. Blüht doch der Schmuggel, drücken die Zöllner so manches Auge zu gegen ein paar Dinar. Drum redet niemand gerne über die Ladungen. Die wachsende Anzahl ausgehobener Waffenverstecke auf tunesischer Seite deutet aber darauf hin, dass auch der Handel mit Kriegsmaterial blüht. Die vielen Zisternen bestätigen Vermutungen, wonach zumindest das Gaddafi-Lager seine zunehmenden Treibstoffprobleme mit Importen aus Tunesien löst. Sind doch viele Ölfelder umkämpft, Raffinerien zerstört oder unter der Kontrolle des Gegners. Weder Waffen noch Ölexporte erscheinen freilich in offiziellen Statistiken, verstoßen sie doch gegen das UNO-Embargo. Trotzdem sind auch die offiziellen Zahlen aufschlussreich. Verglichen mit dem ersten Quartal 2011 haben sich allein die tunesischen Lebensmittel- und Landwirtschaftsexporte nach Libyen zwischen April und Juni vervierfacht, von 45 Millionen Schweizer Franken auf fast 200. Auch im Juli bleibt die Tendenz steigend. Exportiert werden vor allem Getreide, Früchte, Gemüse, Fisch, Speiseöl, Fruchtsäfte und Mineralwasser. Die Ausfuhr von Mehl hat sich verzehnfacht. Tunesiens Bauern klagen inzwischen trotz Krise im eigenen Land gar schon über Engpässe, weil der bevorstehende Fastenmonat Ramadan auch die Binnennachfrage wieder belebt. Trotz hoher Arbeitslosigkeit bleibt aber die Beschäftigung der Landwirtschaft verpönt wegen der körperlichen Anstrengung und schlechten Bezahlung. Im Schwarzhandel und Schmuggel ist umso leichteres Geld zu verdienen. Beides hat große Tradition in einem Land, das schon immer ganz gut vom Elend seiner Nachbarn lebte, sei es von den ständigen Versorgungsproblemen in Algerien oder den wiederholten Krisen um Libyen. Schon während der 15-jährigen UNO-Blockade wegen des Flugzeuganschlags von Lockerbie florierten die Geschäfte mit Gaddafi. Damals ließ die libysche Fluggesellschaft gar ihre Flotte von der tunesischen Konkurrenz warten, die dafür extra zwei alte Boeings im Bestand behielt, um unter diesem Vorwand in den USA Ersatzteile zu bestellen, die den Libyern verweigert wurden.
Weißrussland durchlebt derzeit eine tiefe Krise. Das Land ist hoch verschuldet, die Geldreserven sind praktisch aufgebraucht, viele Staatsbetriebe sind marod und unrentabel. Ein Bankrott konnte bisher nur mit Finanzhilfe aus Moskau verhindert werden. Dabei hatte Präsident Lukaschenko vor 3 Jahren versprochen, die Wirtschaft zu modernisieren und auch privaten Kleinunternehmen das Leben zu erleichtern. Doch es ist bei der Absicht geblieben, wie die Reportage aus der weißrussischen Provinz von Brigitte Zink zeigt.
Es gibt fast kein Durchkommen hier in der weißrussischen Provinzstadt Maladitschno. Überall reißen Baggerstraßen auf, vor Hauseingängen klaffen riesige Gräben, Planierrauben und Lastwagen mit Baumaterial versperren Bus- und Fußgängerinnen den Weg. Kein Mensch käme bei dieser Bautätigkeit auf die Idee, dass die weißrussische Wirtschaft in der Krise steckt. Die Auftragslage sei tatsächlich gut im Moment, sagt Anatoly Ostrovsky, 42 Jahre alt, Ingenieur, Kleinunternehmer und Chef von Alupro, einer kleinen Bude, die seit 8 Jahren Isolationsfenster herstellt.
Сейчас мы где найдем заказы, но в основном, то есть получается так, что сейчас есть, поскольку вот этот праздник, который готовится город, то работа.
Aber leider sind dies keine Anzeichen für eine florierende Wirtschaft. Nein, hier wird zurzeit alles renoviert, weil Staatschef Lukaschenko das Erntedankfest hier in Maladitschno feiern will, sagt Ostrovsky. Er entschuldigt sich für den umständlichen, löchrig, dreckigen Weg zu seiner Firma, einer schäbigen Halle mit bröckelndem Mauerwerk, von dem die Farbe abblättert. Das Innere der Betriebshalle hingegen ist mit modernster Technologie ausgerüstet, typisch für viele private Betriebe in Weißrussland. Maschinen und Technologie sind aus Deutschland, auch die Bestandteile für die Fenster importieren wir, aus Qualitätsgründen meistens aus dem Ausland, wie zum Beispiel diese Eisenstangen hier.
Металлическая фурнитура запорная, которая вот это чисто немецкая.
Genau dies ist jetzt Ostrovskys Pech. Seit Staatschef Lukaschenko Mitte Mai den weißrussischen Rubel um ganze 50% abwerten musste, um den Staatsbankrott abzuwenden, seit da kosten die importierten Bestandteile doppelt so viel. Und nicht nur das, auch die Rentabilität sinkt.
И приходится работать с меньшей рентабельностью, поскольку иначе тогда вообще работы не будет.
Immer häufiger bezahlen die Kunden unsere Lieferung erst mit 2-3 Monaten Verspätung. Der abgemachte Betrag ist aber dann wegen der Inflation viel weniger wert. Wenn dies so weitergeht, können wir nicht einmal mehr neues Material kaufen. Kommt hinzu, dass es Kleinunternehmen in Weißrussland generell schwer haben. 70-80% der Fabriken sind noch immer in staatlicher Hand. Planwirtschaft und Preisdiktat an der Tagesordnung. Zwar gibt es seit 2004 ein Gesetz, wonach die kleinen und mittleren Betriebe gefördert werden müssten. Davon sei aber wenig zu spüren, klagt Kleinunternehmer Ostrovsky. Bürokratische Hürden, fehlende Rechtssicherheit und unsinnige Kontrollmechanismen bedrohten die Existenz vieler Kleinbetriebe.
Пожарные и санстанция и финансовые органы и там налоговые инспекции.
Feuerwehr, Sanitätskontrolle, Finanzkontrolle, Steuerbehörde. Es ist noch nicht lange her, dass 18 unterschiedliche Kontrollbehörden jederzeit im Betrieb eine Razzia durchführen konnten. Im Gegensatz zu uns können sich Staatsbetriebe von solchen Sicherheitsbestimmungen loskaufen.
Es было что-то около 18 различных служб, которые могли прийти и сделать проверку, наложить штраф и так далее, и так далее.
Wie viele Kleinunternehmer wünscht Ostrovsky, dass die Subventionen für staatliche Betriebe gestrichen und die Privatisierung von kleinen und mittleren Betrieben vorangetrieben werde. Besonders störend ist für viele, dass die Regierung während der globalen Wirtschaftskrise die Rezession künstlich gedämpft hat, indem sie gewaltige Summen von ausländischen Krediten aufnahm und damit die Staatsbetriebe künstlich am Leben erhielt. Noch ist ungewiss, in welche Richtung sich Weißrusslands Wirtschaft entwickelt. Kleinunternehmer Ostrowski ist etwas pessimistisch.
Пока мы ещё, я так понимаю, что вот эта девальвация, которая случилась, это можно сказать где-то.
Das Schlimmste, sagt Ostrowski, sei noch lange nicht vorbei. Mit Blick auf den eisigen Winter, wenn die Ausgaben für Strom und Gas massiv steigen, dann werden auch die Bestellungen zurückgehen, was für etliche Handwerksbetriebe definitiv das ausbedeuten könnte.
Die Reportage von Brigitte Zink aus Weißrussland. 1 Uhr in unserer Reihe Wendepunkte geht es gleich um einen moralischen Wendepunkt. Mehr dazu nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Georg auf der Mauer.
Der Hauptbahnhof der norwegischen Hauptstadt Oslo ist wieder geöffnet worden, nachdem zuvor dort wegen eines verdächtigen Gepäckstücks Bombenalarm ausgelöst worden war. Derweil versucht die Polizei nach wie vor herauszufinden, ob der Attentäter Helfer hatte. Großbezüger von Strom dürfen auch weiterhin entscheiden, ob sie auf dem freien Markt oder vom regionalen Anbieter Elektrizität beziehen wollen. Das hat das Bundesgericht entschieden und damit die Ansicht des Energiedepartements umgestoßen. Großbritannien hat alle Angehörigen der libyschen Botschaft des Landes verwiesen. Bereits am letzten Freitag hatte die britische Botschaft in Tripolis ihren Betrieb eingestellt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.